war sehr skeptisch, muss ich wirklich zugeben, denn das Gebäude machte einen von vornherein entmutigenden Eindruck auf mich. Also es gab kein einziges Fenster, die Löcher waren mit Brettern vernagelt. Das Dach war marode, ringsherum wucherte natürlich der Holunder. Und was das Schlimmste war, wie quellendes Rührei kam die Fruchtkörper des echten Hausschwammes aus dem Gebälk. Also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das schaffen kann.
Claudia Hauptmann, Malerin.
Als ich dann wenig später hinzukam, um auch mal von baulicher Seite die Sache mit einzuschätzen, ist es schon so, dass ein unwahrscheinlich massives Schadbild an allen Bauteilen vorlag und dass man von Glück reden konnte, dass überhaupt noch was stand. Aber es hat sich auch gezeigt, dass diese Grundstruktur dank des Umstandes, dass das wenig umgebaut wurde, noch sehr gut ablesbar war, doch ein Potenzial bietet, was man vielleicht, wenn auch mit sehr hohem Aufwand, doch wieder heben kann.
Alf Furkert, Architekt. 1997 bot sich den Mitgliedern des Vereins Denkmalpflegezentrum ein Bild des Jammers. Das Herrenhaus von Heinrichsruh stand windschief und in sich zusammengesunken inmitten einer Wildnis, die einmal ein Barockgarten gewesen war. Ein Seitenflügel fehlte komplett, der zweite verfiel zusehends.
Wir sind Anfang der 90er Jahre nach Vorpommern gekommen. Wir waren damals im Wesentlichen Absolventen von Hochschulen oder Kunsthochschulen aus Mitteldeutschland und wollten gerne zeigen, dass man mit einer Initiative von unten auch stark bedrohte Baudenkmale retten kann. Und auf die Weise sind wir zuerst nach Lüskow in der Nähe von Anklam gekommen und das zweite Gebäude, was wir dann wenige Jahre später in Angriff genommen haben, war dann das Herrenhaus in Heinrichsruh.
Kunsthistoriker Roland Lange ist Vorsitzender des Vereins Denkmalpflegezentrum. Nicht zuletzt seiner Umtriebigkeit und Fachkunde ist es zu verdanken, dass der Abriss des einstigen Gutshofs abgewendet werden konnte. Wer heute das Herrenhaus in Heinrichsruh aufsucht, fährt durch eine Kastanienallee, die in ein Eibenrondell mündet. Das kaminrote Herrenhaus, ein eingeschossiger Fachwerkbau mit den zwei Kavaliershäusern, liegt versteckt hinter den 250 Jahre alten riesigen Eibenbüschen. Das abgewalmte Mansarddach ist so steil, dass die Wände im Dachgeschoss kaum Schrägen aufweisen. Die grauen Fensterrahmen stehen im Kontrast zur roten Wandfarbe. Einziger Dekor des Gebäudes sind die profilierten und marmorierten Traufen.
Das Herrenhaus von Heinrichsruh ist ja wirklich ein sehr ländlicher und auch ein wenig schmuckloser spätbarocker Bau. Das muss man bei aller Liebe zu diesem Objekt feststellen. Das ist sozusagen auch der strenge Sinn des Soldatenkönigs, der hier noch fortwirkt.
Infolge des 30-jährigen Kriegs war der Landstrich südlich des Stettiner Haffs nahezu entvölkert. Zunächst schwedisch fiel die Region im Großen Nordischen Krieg 1720 an Preußen.
Und die preußische Krone unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hat dann hier so ein inneres Kolonisationsprogramm gestartet. Der Sinn davon war, zusätzliche, in Anführungsstrichen, Landeskinder sesshaft zu machen, wie auch Ressourcen, die die jeweiligen Gegenden boten, im merkantilistischen Sinne auszunutzen.
In diesem Auftrag kam auch Christoph Ludwig Henrici in die Region. Der Rechtsgelehrte pachtete 1726 die Ämter Ueckermünde und Torgelow und sorgte dafür, dass Feuchtgebiete entwässert wurden. Auf dem mühsam abgerungenen Land entstanden Gutshöfe und Glashütten. 1752 ließ Henrici am Rande der Friedländer Großen Wiese ein Herrenhaus mit großzügigem Garten als seinen Alterssitz anlegen und nannte den Ort Heinrichsruh. Ein langer Lebensabend war Henrici nicht vergönnt, denn er starb bereits 6 Jahre später.
Interessant ist, dass Henrici seine Häuser alle immer nach Potsdam ausgerichtet hat. Die ganzen Mittelachsen der Gärten zeigen alle in die Landeshauptstadt und sind sozusagen so ein architektonischer Kniefall vor dem Zentrum der Macht.
Letzten Endes war es eben jener verehrte Dienstherr, der die Familie Henrici in den Ruin trieb. Der König hatte bei Henrici eine Eisenhütte in Auftrag gegeben, aber nie dafür bezahlt. Bereits 1769, also nur 17 Jahre nach seiner Errichtung, ging das Gut in Heinrichsruh in Konkurs. Nach dem Tod der Schwiegertochter Henricis im Jahre 1827 wechselten immer wieder die Besitzer, aber keiner hatte das nötige Kleingeld, um den Landsitz angemessen zu erhalten, geschweige denn Umbauten vorzunehmen. So hat das Herrenhaus sein ursprüngliches Erscheinungsbild weitgehend behalten.
Das Schöne an diesem Haus war ja unter anderem auch, dass viele historische Ausbauteile noch da waren. Also die ganzen barocken Zimmertüren, die barocke Haustür, die barocken Fenster, wenn auch stark geschädigt.
Ab den 70er Jahren war das Herrenhaus nicht mehr bewohnbar und stand leer, bis Roland Lange und seine Mitstreiter dem Trauerspiel ein Ende bereiteten.
Wir haben das Gebäude in mehrere Bauabschnitte geteilt, quasi das Hauptgebäude in zwei, gedanklich in der Mitte senkrecht einmal durchgeteilt. Und diese erste Hälfte haben wir im Grunde mit unserem Verein ziemlich aus eigenen Mitteln saniert und mit dem Ergebnis sind wir dann sozusagen auf Werbetour gegangen und die erste Institution, die uns dann Unterstützung angeboten hat, war tatsächlich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Mit 2,5 Millionen Euro war die Sanierung vergleichsweise günstig. Denn unter der Bauleitung von Roland Lange legten nicht nur die etwa 30 Vereinsmitglieder, sondern auch Dutzende Freunde, befreundete Handwerker, Restauratoren und die Dorfbewohner selbst Hand an.
Insbesondere die Heinrichsruher, die haben dieses Haus hier sehr geliebt. Und demzufolge war das Interesse an dem, was wir hier machen, extrem groß. Und interessierte Leute sind hier auf die Baustelle gekommen und haben geguckt, was wir hier machen, uns auch Ratschläge gegeben, uns unterstützt und weitergeholfen, wenn Materialien gefehlt haben und so weiter. Also das war eine tolle Aufnahme, die wir hier in Heinrichsruhe gefunden haben.
In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit fanden Einheimische in der Restaurierung ihres Schlosses, wie sie es nennen, eine Aufgabe. Zwei blieben dem Haus auch nach dem Ende ihrer ABM verbunden und schauen täglich nach dem Rechten. Ehrenamtlich.
Es erstaunt mich jetzt im Rückblick sogar selber ein bisschen, dass wir hier nur 3 Jahre dran gebaut haben an dem Herrenhaus, denn die Seitenflügel haben nochmal ähnlich viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, im Grunde 2 Jahre zimmermannsmäßige Instandsetzung. Das war wirklich extrem aufwendig. Bei diesem massiven Hausschwammbefall musste natürlich fast jedes Fachwerkholz saniert werden. Es sind, glaube ich, in dem ganzen Gebäude nur 3 Deckenbalken unsaniert.
Eine weitere große Maßnahme war das Dach, wo es gelungen ist, historische Ziegel von der Umdeckung zu besorgen, die jetzt auch das Haus bedecken. Auch eine nicht alltägliche Arbeit, also auch das Sortieren dieser Ziegel, was ist verwendbar, damit man es auch doch einige Jahre wieder auf dem Dach liegen lassen kann. Und natürlich auch ein authentisches Erscheinungsbild schon durch ihre lange Liegezeit geben.
Erinnert sich Architekt Alf Furkert. Das Credo der Instandsetzung lautete: konservieren statt rekonstruieren. So sind denn auch die meisten Räume gerade so weit wiederhergestellt, dass sie nutzbar sind, Neues von Altem leicht zu unterscheiden.
Das Haus war natürlich auch ein bisschen ausgeräubert. Originale Türschlösser waren relativ selten hier drin und auch die Gotländer Kalksteinplatten im Eingang, die waren größtenteils rausgeklaut gewesen, aber ein paar, auf denen die Abstützungen drauf standen, damit das Haus nicht zusammenfällt, haben die Diebe damals drin gelassen. Deshalb wussten wir überhaupt, dass das Ölandstein war. Die wurden dann sozusagen in Schweden wieder nachgesägt. Sah am Anfang aus wie ein Bankschalter, aber mittlerweile sind sie schon wieder ein bisschen patiniert. Es tut ihnen gut.
Vom Eingangsbereich hinter der schweren zweiflügeligen Eingangstür gelangt man in den größten und repräsentativsten Raum des Herrenhauses, den Gartensaal.
Und der Gartensaal heißt Gartensaal, weil er eigentlich das Zentrum der Anlage ist und in den schönen Park führt. Der Gartensaal wird genutzt für die meisten Veranstaltungen. Hier finden die Konzerte statt und Lesungen und kleine Theatervorführungen und so weiter.
Claudia Hauptmann ist neben Roland Lange Vereinsvorsitzende und von Beruf Malerin. Aus Beschreibungen weiß man, dass die Wände des Gartensaals mit religiösen Motiven bemalt waren. Von dieser Ausmalung waren in den 90er Jahren nur noch Relikte erhalten. So entschloss sich Claudia Hauptmann, daran anzuknüpfen und den Saal mit einem umlaufenden Wandbild neu zu gestalten.
Also diese Ecken sind noch historisch bemalt mit einem für mich bemerkenswerten Ornament. Das ist eine Art eisernes Band, ein Ornament, was auf diese Eisenverhüttung verweist. Also man war stolz auf seine industriellen Erfolge. Ich habe im Bild einen Theatervorhang gemacht, der dann immer wieder zur Seite geschoben wird, immer mit diesem Ornament.
Hinter dem Vorhang vollzieht sich ein rauschendes Fest. Hier wird kokettiert, gelacht, gelitten und gestorben. Figuren aus der antiken Sagenwelt treffen auch Frauen in ausladenden Reifröcken sowie Menschen aus dem Hier und Jetzt. Im Gartensaal steht auch das wohl wertvollste erhaltene Ausstattungsstück des Herrenhauses, ein Fayenceofen im Delfter Stil.
Da rauchen also auf diesen schönen blau-weiß bemalten Kacheln die Schlote, man sieht lauter Industrieanlagen, frühe Manufakturen, dunkle Wolken, die über den Himmel ziehen. Also so ähnlich wird es hier auch wirklich ausgesehen haben.
Dass Christoph Ludwig Henrizi bereits ein betagter Mann war, zeige sich an seinem Wärmebedürfnis, resümiert Roland Lange. Denn insgesamt habe es 4 dieser Fayenceöfen gegeben. In jedem Wohnraum befand sich zudem mindestens auch ein Kamin. Im Theatersaal, der über dem Gartensaal liegt, sogar 2.
Und als ich das erste Mal hier reinkam, war dieser Saal ein fensterloses, unergründliches Loch gewesen. Mit Bretterwänden in viele kleine Räume geteilt. Das waren also die Zimmer, wo die Flüchtlinge auch nach dem Krieg untergebracht wurden. Und ich habe dann mit dem Blitzlicht in eine so eine Tür rein fotografiert. Und erst als ich das Foto vom Fotografen abgeholt habe, sah ich, was da drauf war. Nämlich über einem zugemauerten Kamin eine Schäferszene. Die guckte da noch raus mit einem rot befrackten Kavalier vor 2 Damen, die da anständig ihre Röcke raffen.
Die 2 Schäferszenen über beiden Kaminen wurden wieder freigelegt und restauriert. Der Theatersaal hat bisher nur eine Grundsanierung erfahren. Eine weitere Baustelle ist das Dach, das teilweise undicht ist. Zudem will der Verein einen Seitenflügel als Atelierhaus ausbauen, so Claudia Hauptmann.
Der ist äußerlich zwar fertig, aber innen kann man da noch weitere Räume erschließen. Wir haben eigentlich vor, da Stipendiatenwohnungen und Ateliers einzurichten.
Der 2. Seitenflügel war nicht mehr vorhanden und wurde im Stil der übrigen Gebäude wieder aufgebaut. Hier sind eine Küche und Gästezimmer untergebracht. Das ganze Objekt firmiert heute unter dem Namen Künstlerhaus Vorpommern. Zum einen organisiert der Verein verschiedenste kulturelle Veranstaltungen, zum anderen finden Künstler hier einen Rückzugsort zum Arbeiten.
Wir nehmen ja auch ganz viel aus dieser Gegend für uns mit und haben auch das Bedürfnis, auch wieder was hier zu lassen. Und das ist in dem Fall die Kultur und viele Freunde von uns sind Musiker oder andere Künstler und kommen hier gerne her. Und das ist dann sozusagen die Außenwirkung der Tätigkeit in diesem Haus.
Aus dem Gartensaal schreiten wir auf der Längsachse der barocken Anlage hinaus in den Park, wo 3 Pfauen in ihrem Gehege auf- und abstolzieren.
Also der Garten hat insgesamt eine Länge von 1,5 Kilometern. Der ist also sehr lang, aber auch sehr schmal. Er ist nämlich nur 100 Meter breit. Und an dieser langen Kette fädeln sich so die einzelnen Gartenelemente auf.
Gleich am Haus leiten riesige Eiben aus der Entstehungszeit, damals geschnittene Zierbäumchen, heute ausladende Büsche, als Allee in den schlossparkähnlichen Garten. Zunächst kommen die Parterreflächen mit ehemals kleinteilig gestalteten Ziergärten. Darauf folgen ein querliegender Laubengang aus heute 250-jährigen Winterlinden und dann Wasserflächen.
Das sind also 2 mit einem Graben verbundene Wasserbassins, die im 19. Jahrhundert landschaftlich überformt wurden. Und die bilden eine Quersymmetrieachse. Also so wie das Wasser schon eine natürliche Spiegelfläche bildet, spiegelt sich auch die ganze Gartenarchitektur. Und hinter diesen Wasserbassins kam im Grunde noch mal so eine ähnliche Anlage wie diese Parterreflächen, auf denen wir hier jetzt stehen.
Rekonstruiert Kunsthistoriker und Gartenarchäologe Roland Lange den früheren Parkaufbau. Heute sind von der ehemals 5 Hektar großen Parkanlage 3 mit Wald bedeckt. Ende der 90er Jahre war die Natur dabei, sich auch den noch verbliebenen Gartenteil zurückzuerobern, erzählt Claudia Hauptmann.
Das war ein sehr verwunschener, verwilderter Wald mit ganz viel Unterholzgestrüpp.
Hauptförderung war auch hier wieder Manpower gewesen. Also wir hatten eine sehr fleißige Arbeitsgruppe aus arbeitslosen Gärtnern, Radladerfahrern, die hier sozusagen mit Haken, Schaufeln und ein bisschen Technik die Oberflächen wieder einplaniert haben, Wege angelegt haben, Bäume gepflanzt und so weiter.
Zwar wurde mit Hilfe geomagnetischer Untersuchungen die einstige Struktur des Rokoko-Gartens erforscht, aber es war nicht das Ziel, die einstigen Pflanzenornamente und Boskette zu rekonstruieren, sondern die ursprüngliche Gartenarchitektur wieder ablesbar zu machen. So ähnelt der einst strenge Barockgarten heute eher einem Landschaftspark mit ausgedehnten Rasenflächen und knorrigen Bäumen. Insgesamt 4 solcher Gärten ließ Henrici im 18. Jahrhundert anlegen. Einzig der in Heinrichsruh ist erhalten. Doch derzeit senkt sich buchstäblich ein Schatten über die gesamte Kulturlandschaft. Denn auf der Friedländer großen Wiese, die Henrici dereinst im Auftrag der Krone trockenlegte, sollen Flächen für Windparks ausgewiesen werden. Die Heinrichsruher fürchten, in Zukunft von bis zu 300 Windkraftanlagen umringt zu werden.
Die man hier garantiert sieht und die man hier auch hört. Letztendlich wird auch unser Tun hier in Heinrichsruhe mit der Künstlerhausidee massiv dadurch beeinflusst, weil wir das Gebäude natürlich auch für Musikproben nutzen, hier Musiker über lange Zeiträume arbeiten und mit diesen monströsen Industriegebieten vor der Haustür wird sich da bestimmt einiges verändern und wir hoffen, dass wir das abwenden können.